NDR Kultur à la carte.
Heute mit Beate Scheibe. Der mit 20.000 Euro dotierte Hindemith-Preis zeichnet im Rahmen des Schleswig-Holstein-Musikfestivals herausragende zeitgenössische Komponistinnen und Komponisten aus. In diesem Jahr geht er an die Schwedin Lisa Streich und wird am 25. Juli in Kiel verliehen. Und ich bin mit der Preisträgerin Lisa Streich per Leitung Hamburg-Gotland, genauer Visby, verbunden und freue mich auf das Gespräch in dieser Stunde. Herzlich willkommen, Lisa.
Hallo Beate.
Lisa, welche Bedeutung hat dieser Preis für dich?
Erst von dadurch, dass er in Schleswig-Holstein vergeben wird, ist er besonders, weil ich ja da zur Schule gegangen bin und ich tatsächlich nicht mehr da war, seit ich aus der Schule gegangen bin.
Ah.
Und dadurch hat das was ganz Besonderes. Ja, also ich war auch damals beim Schleswig-Holstein-Festival auf Meisterkursen und so. Mhm. Also schon wie so ein bisschen wie zurückkommen nach Hause.
Was für Erinnerungen hast du an deine Kindheit in diesem nördlichen Bundesland? Was magst du an Schleswig-Holstein?
Ja, also erstmal war das sehr schwierig, als wir dahin gezogen sind. Also die Mentalität, das haben wir nicht verstanden.
Oh.
Also,
wie habt ihr die Mentalität wahrgenommen?
Ja, so kühl. Also wir wussten nicht, warum spricht denn keiner mit uns. Und irgendwann haben wir es aber verstanden. Das ist gar nicht bös gemeint. Das ist eigentlich sehr liebevoll eigentlich und einfach zurückhaltend. Und es ist eine sehr schöne Mentalität. Und wenn ich bin mal von Dänemark nach Hamburg gefahren mit dem Zug durch Schleswig-Holstein. Und dann habe ich das dann auch wieder erkannt im Dialekt und so. Es ist was sehr Schönes und Eigenes.
Ich habe gelesen, du hast dir vorgenommen, vor der Preisverleihung im Stocksee zu baden. Ist Wasser ein wichtiges Element für dich in deinem Leben?
Ja, Wasser ist wirklich tatsächlich wichtig. Ich habe das Gefühl, also man ist mit der Welt verbunden, wenn man im Wasser ist, vor allen Dingen am Meer. Aber Seen haben auch schon die Qualität. Und dann fühlen sich alle Wasser anders an. Also es ist auch ganz wie Akkorde quasi. Und ja, klingen alle unterschiedlich.
Ich habe schon erwähnt, unsere Leitung geht heute nach Schweden. Du lebst mit deinen drei Kindern auf Gotland, die größte Insel Schwedens. Visby, wo du heute bist, ist die größte Stadt auf Gotland. Was ist es, was du dort besonders magst? Was zeichnet Gotland aus?
Gotland ist eigentlich gar nicht so schwedisch in dem Sinne. Also hier sind keine roten Holzhäuser oder kaum. Die Landschaft ist auch viel brutaler, also nicht so weich wie in Schweden, auf dem Festland. Und man sagt, man kann auf Gotland um die ganze Welt reisen. Und das ist tatsächlich so. Jede Küste ist ganz anders. Also wir haben eine Seite mit feinen Sandstränden, eine mit Felsen, eine mit Steinen und eine mit Gras. Und es ist wirklich, manchmal ist es wie in der Karibik. Und manchmal ist es wie an der Nordsee. Also das ist wirklich viele Gegensätze hier. Und mitten auf der Insel ist wie in der Savanne quasi. Also so kleine Bäume wie Steppe. Also sehr ungewöhnlich. Ganz viele Landschaften gibt es hier.
Thank you. Musik aus Schweden von Hugo Alvén aus dem Ballett Der Bergkönig, gespielt vom schwedischen Radiosinfonieorchester unter der Leitung von Isa-Pekka Salonen. Und in Schweden sind wir heute zu Gast, denn unsere Leitung geht nach Gotland. Und dort in Visby im Studio ist die Komponistin Lisa Streich. Sie wird in Kürze mit dem Hindemith-Preis ausgezeichnet, der im Rahmen des Schleswig-Holstein-Musikfestivals verliehen wird. Das Quatuor Diotima wird am 25.07. bei der Preisverleihung in Kiel dein Werk Sternenstill aufführen. Was ist das für ein Streichquartett, Lisa, das dort zu hören sein wird und diesen wunderbaren Titel trägt, Sternenstill?
Ja, das Stück habe ich geschrieben während der Pandemie. Und mein drittes Kind war auch gerade geboren und alles war wirklich sehr, sehr leise. Und wir wohnen nah am Flughafen. Und das war das erste Mal, dass keine Flugzeuge flogen und man wirklich auch die Zeit hatte, so alles zu betrachten. Und dann ist mir aufgefallen, dass Schmetterlinge, wenn die irgendwo sitzen, die bewegen sich sehr langsam, wahrscheinlich um die Balance zu halten, nehme ich an. Und um diese langsamen Flügelfiguren geht es in dem Stück mehr oder weniger.
In der Begründung heißt es, Lisa Streich zeigt ein handwerklich überragendes Niveau in der Begründung zur Preisverleihung. Sie kreiert einen unglaublichen Farbenreichtum und geht auf bemerkenswerte Weise mit Spannung um. Ihre Musik öffnet die Ohren für neue poetische Klangwelten. Fühlst du dich da richtig wahrgenommen? Findest du dich wieder in diesen Worten?
Ja, es sind sehr schöne Worte. Wenn das so ist, wäre es ja ganz wunderbar.
Du bist inzwischen mit vielen Preisen für dein Werk ausgezeichnet worden. Würdest du sagen, dass diese Preise dir helfen, deine Musik zur Aufführung zu bringen, deine Werke bekannter zu machen? Ja, dass diese Preise dir auch helfen, von namhaften Orchestern und Dirigenten aufgeführt zu werden?
Das ist immer eine schwierige Frage. Also das ist ja die Henne und das Ei. Man weiß immer nicht so ganz genau, aber was so Preise tatsächlich machen, und das ist auch das Essentielle, dass man ein bisschen Ruhe haben kann, dass man vielleicht sich mehr Zeit lassen kann mit einem Stück, als man normalerweise hätte. Also man hat einfach ein bisschen mehr Spielraum zum Überleben. Und dadurch kann man auch vielleicht Sachen mal wagen, die mehr Zeit brauchen, geschrieben zu werden.
Wie lange brauchst du, um ein Werk zu schreiben? Hängt natürlich davon ab, wie umfangreich es ist, aber gibt es da so eine Einordnung, dass wir eine Vorstellung davon bekommen, wie lange du an einer Komposition arbeitest? Oder arbeitest du auch an verschiedenen Kompositionen parallel?
Also oft arbeite ich an zwei parallel, ein Kammermusik und ein Orchester oder großes Werk. Und am liebsten wäre mir eigentlich ein halbes Jahr pro Stück, aber meistens gibt es das nicht. Oft werden es dann vielleicht 3-4 Monate, wo man wirklich am Stück sitzen kann. Aber das ist auch, also viel Zeit heißt nicht immer, dass es besser wird, und wenig Zeit heißt nicht, dass es schlechter wird. Also es ist immer, ich versuche zu sehen, was ich in der Zeit, die mir gegeben ist, machen kann.
Deine Werke tragen Namen wie Himmel, Augenlider, Falter, Flügel, Mantel, Segel, Namen, bei denen man Bilder vor Augen hat und ganz viel assoziiert, und zwar ganz offen. Das lässt viel Spielraum. Ist das gewollt?
Ja, ich glaube, also ein Titel ist eine Chance, den Interpretationsraum zu öffnen beim Zuhörer. Und wenn der Titel dann vielleicht auch noch so einfach ist, dass er schon wieder vielschichtig wird, dann wird der Raum noch weiter geöffnet. Also es wäre schade, wenn man zum Beispiel nur einen Titel, also es ist schade, wenn auf der Packung draufsteht, was drin ist. Also es ist schön, wenn dann Spannungsverhältnis entsteht zwischen Titel und Musik noch obendrauf.
Der Kosmos, der dahinter erklingt, kann ganz unterschiedlich sein, sinnlich, impulsiv, sphärisch, kernig, alles ist möglich. Was ist für dich, Lisa, Komponieren?
Ja, der Umgang mit Ausdrücken und wie wir die amplifizieren können in diesem Moment im Konzert, in diesem ganz besonderen Moment, wo wir mit vielen Menschen gemeinsam sitzen und trotzdem anonym sind und wir aber was Großes erleben wollen zusammen, was aber in jedem ganz anders aussieht. Und wie man Ausdrücke nebeneinander stellen kann oder übereinander stellen und was sie im Zuhörer auslösen können.
Du liebst die Extreme, das hast du oft gesagt. Wie schlägt sich das in deinen Werken nieder?
Ja, es gibt Extreme auf allen Ebenen. Und also ich versuche sie quasi immer zu amplifizieren mit einem Gegenteil, sodass der Ausdruck noch verstärkt wird. Ich arbeite mit einem Buch, das habe ich in den letzten 10 Jahren gesammelt. Das sind Akkorde und die Akkorde haben Ausdrücke. Und die heißen sowas wie Apfelsine, Mutter, God was not a feminist. Oder also so starke, womit ich Ausdrücke verbinde. Und wie kann ich entgegengesetzte Ausdrücke eventuell noch amplifizieren, sodass sie im Zuhörer noch einen größeren Interpretationsraum öffnen, wo das eigene Leben dann auch mit hineingetragen werden kann. Also so viele Möglichkeiten zu nutzen, um Dinge auszulösen. Das ist eigentlich mein großes Anliegen.
Einen Ausschnitt, Lisa, aus deiner Komposition Flügel hören wir, aufgeführt im Jahr 2023 beim Festival Visions in Hamburg in der Elbphilharmonie mit dem NDR Elbphilharmonieorchester unter Alan Gilbert. Was ist das für eine Komposition mit dem Titel Flügel?
Ja, das ist aus demselben Jahr wie Sternenstill und es geht auch um Flügel, viel auch choreografisch im Orchester. Das Orchester ist oft rechts und links aufgeteilt oder es werden Kontrapunkte geflochten durch einzelne Solisten, die aber nicht vorne in den Pulten sitzen, sondern wirklich weit verbreitet im Orchester dann Töne verbinden müssen miteinander. Und des Weiteren gibt es noch choreografische Klänge, also das heißt, dass Klänge wandern und dadurch auch eine Art Skulptur gebildet wird in der Elbphilharmonie, im Orchestergraben quasi, die man dann auch sehen kann.
Dieses Stück von dir hatte seine Weltpremiere in der Elbphilharmonie, eine Zusammenarbeit mit Alan Gilbert. Wie hast du die Zusammenarbeit mit Alan Gilbert erlebt?
Ja, die war ganz besonders. Und das Besondere war, ich hatte Alan Gilbert in einer Meisterklasse gehört im Luzern Festival. Und das war wirklich ein ganz besonderer Moment für mich, weil es die Augen und Ohren geöffnet hat, wie unterschiedlich Dirigenten klingen. Also das war der Anfangsakkord und der klang einfach so anders bei allen Dirigenten und bei Alan klang er wirklich sehr geerdet. Und von daher war das ein ganz, ganz besonderer Moment, dass ich mit ihm zusammenarbeiten durfte.
Ein Ausschnitt aus der Komposition Flügel von Lisa Streich, gespielt vom NDR Elbphilharmonieorchester unter der Leitung von Alan Gilbert, mitgeschnitten im Jahr 2023 beim Festival Visions, ein Festival für zeitgenössische Musik. Das war die Uraufführung deines Werks mit dem Titel Flügel in der Elbphilharmonie. Wie wichtig, Lisa, sind für dich die Aufführungsorte deiner Musik?
Ja, die sind tatsächlich relativ wichtig. Also zu wissen, dass die Akustik auf eine bestimmte Art und Weise ist, beeinflusst mich schon beim Schreiben. Gleichzeitig weiß ich natürlich, dass das Stück dann hoffentlich auch an anderen Orten gespielt wird. Aber das ist immer was Besonderes, wenn man auch für den Raum schreiben darf und kann und die besonderen Frequenzen, die in jedem Konzertsaal anders sind, dass man die mit bedenkt.
Und inwieweit denkst du die Interpreten deiner Musik beim Komponieren mit?
Also bei Kammermusik ganz stark und es hilft auch ungemein zu wissen, wer es dann spielt in meinen Ohren und
Was
Gedanken.
Ändert das? Was ändert das, wenn du weißt, wer das spielt für dein Komponieren?
Ich glaube, man entwickelt vielleicht ein Gespür dafür, was ein gewisser Interpret besonders gut kann oder besonders gut ausdrücken kann und was ihm vielleicht weniger liegt, also dass man das Potenzial vollends ausschöpfen kann. Und zusammen was ganz Besonderes dann kreiert.
Was macht am Ende für dich ein gutes Stück aus? Woran machst du für dich fest, dass das, was du da geschrieben hast, ein gutes Werk ist?
Ja, das gibt natürlich oberflächliche, Anhaltspunkte. Aber im Grunde genommen, jedes Stück, bei dem man was gelernt hat, ist ein gutes Stück. Aber auch das, also da, wo man durch was hindurchgeht, also da, wo es vielleicht auch ein Kampf ist, was schwierig ist, das sind eigentlich die Stücke, die mir am Herzen liegen und die vielleicht aber vom Publikum gar nicht so besonders wahrgenommen werden.
Und braucht es auch die Anerkennung von außen? Also brauchst du auch die Reaktionen des Publikums für dich? Sind die wichtig für dich?
Also am wichtigsten ist tatsächlich, dass ich zufrieden bin. Also ich finde es komischer, wenn das Publikum zufrieden ist und ich nicht. Das finde ich schwieriger. Mhm. Ja, natürlich ist es wunderbar, wenn man nach dem Konzert merkt, dass jemand berührt war und wirklich auch auf einen zukommt und das beschreibt, was er erlebt hat oder sie. Das ist was ganz Besonderes. Aber es macht nicht, das ist nicht der Grund. Also die Anerkennung ist nicht der Grund, weswegen ich schreibe.
Was erlebst du in einem Kompositionsprozess? Was spielt sich da bei dir in dir ab? Kannst du das beschreiben?
Ja, es gibt ganz verschiedene Phasen. Also manche sind dann wirklich so ganz mit der Musik, mit den Ausdrücken verbunden. Manche ist wirklich auch stupide Arbeit. Viel ist stupide Arbeit tatsächlich auch. Das stellt man sich, glaube ich, romantischer vor, als es tatsächlich ist.
Glaube ich auch.
Also die romantische Arbeit, also wie man sich das dann alles vorstellt und zusammensetzt, das bei mir ist das viel, was eigentlich im Alltag nebenher läuft. Also
im Kopf.
Ja, genau. Und die eigentliche Arbeit am Schreibtisch ist dann gar nicht so lustig.
Gibt es Tageszeiten, in denen du besonders gut komponieren kannst? Also gibt es für dich einen Rhythmus, einen festen Ort, an dem dir das Komponieren besonders gut gelingt?
Ja, also am liebsten komponiere ich morgens im Bett, ohne irgendeinen jeglichen Einfluss von der Außenwelt. Ab 4 Uhr, falls ich dann aufwache. Früher habe ich mir einen Wecker gestellt, das mache ich nicht mehr. Und ich komponiere tatsächlich aber auch nur morgens. Und nachmittags mache ich stupide Sachen.
Mhm. Gibt es Schreibblockaden? Momente, wo es nicht weitergeht?
Ja, aber dann habe ich ja immer das andere Stück noch. Also dadurch, dass ich davon lebe, kann ich mir das eigentlich nicht leisten. So eine Blockade, das muss.
Woher kommt Inspiration für das Komponieren bei dir?
Das Leben. Die Umwelt, Kunst, Literatur, aber vor allem also das Leben, was das Leben und was unser Zeitgefühl heute so besonders macht, sodass im besten Fall auch die Musik ein Zeitdokument werden kann, sich in unsere Zeit hineinzuversetzen Und das finde ich, das ist das Wunderbare an Musik, dass wir uns neben den Geschichtsbüchern tatsächlich in eine Zeit hineinversetzen können, was ich ohne Musik nicht könnte. Und weswegen vielleicht auch die Klassik immer noch so stark berührt, weil es gibt Momente im Leben, die sind gleich. Also egal in welchem Jahrhundert wir gelebt haben, sind Menschen geboren, sind gestorben und haben gelebt, haben Kinder gehabt und so weiter. Und das sind Parameter, die wir alle nachfühlen können und die sich, glaube ich, relativ gleich anfühlen, egal in welcher Zeit. Und dann gibt es aber unser Zeitgefühl, das ganz besonders ist und in dem wir dann berührt werden wollen, hoffe ich.
Wie würdest du dein Zeitgefühl heute beschreiben?
Ja, ich habe das Gefühl, wir sind an einer Schwelle zu was ganz Neuem. Und was das ist noch recht unfassbar. Wie so eine Zäsur, in der wir uns befinden, habe ich das Gefühl. Und man kann mit Melancholie vielleicht auch zurückblicken und gespannt sein auf was ganz Neues.
Die Komponistin Lisa Streich ist heute zu Gast bei uns. Sie lebt in Schweden auf Gotland und dort sind wir heute per Leitung mit ihr verbunden. Sie hören NDR Kultur.
Thank you.
Au bord d'une source aus den Années de Pèlerinage von Franz Liszt, hier gespielt von Ragnar Schirmer. Sie hören NDR Kultur à la carte heute mit der Komponistin Lisa Streich, die in diesem Jahr im Rahmen des Schleswig-Holstein Musikfestivals mit dem Hindemith-Preis ausgezeichnet wird. Lisa, du hast lange und viel Klavier gespielt. Geige und Klavier waren, glaube ich, deine ersten Instrumente. Mit welcher Klavierliteratur hast du dich auseinandergesetzt? Was hast du alles gespielt?
Ja, die Année de Pèlerinage von Liszt habe ich auch gespielt. Mhm. Die fand ich ganz wunderbar. Mhm. Ich habe immer Schubert geliebt. Bach habe ich natürlich gespielt. Beethoven, Chopin, also alles, was man so muss.
Wenn du sagst, du hast auch Liszt gespielt, welche Bedeutung hat seine Musik für dich?
Also ich mag die Virtuosität, also das an der Grenze sein, wo was passieren kann und wo dadurch auch ein Moment entstehen kann, der voller Energie ist und auch Zeitgefühl. Also das Leben ist gefährlich irgendwie. Aber auch, also der ist auch wahnsinnig poetisch und gesanglich. Ja, also er ist nicht mein Lieblingskomponist, aber er ist ganz besonders, ja.
Wäre Schubert dein Lieblingskomponist?
Ja, schon eher. Auf dem Klavier ist Schubert ganz wunderbar, ja.
Lisa, du bist 1985 geboren in Norraroda, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, in Schweden. Aufgewachsen in Schleswig-Holstein, nicht weit von Hamburg entfernt. Du hast Geige und Klavier gespielt, später kam dann Orgel dazu. Wie bist du in Schleswig-Holstein groß geworden? Welche Rolle spielte die Musik damals in deinem Leben?
Ja, ich habe eigentlich den ganzen Tag nur Klavier gespielt. Geige mochte ich weniger, aber Klavier war wirklich wunderbar. Und durch Brahms habe ich auch quasi die Mentalität der Norddeutschen lieben gelernt. Also ich kann mich erinnern an eine Stunde mit Clemens Mahlich mit Brahms Cellosonate. Der hat das ganz wunderbar formuliert. Ich kann das gar nicht, aber die Mentalität der Norddeutschen ist wie die Elbe und die E-Moll-Akkorde, die müssen genauso klingen. Also, dass Musik ein Vermittler sein kann von Kulturen auch. Also, wie stark die sein kann. Das war ein ganz besonderer Moment.
Warst du umgeben von Musik? Wie war das in deiner Familie?
Nee, ich war die Einzige, die das toll fand. Und mein Vater kam irgendwann mit so einer Compilation von Cibo nach Hause, Klassik-Compilation. Die wollte er, glaube ich, auflegen, wenn dann Besuch kam zum Essen oder so. Feine Musik. Und ich habe die aber hoch und runter gehört. Wirklich, ich bin nach Hause gekommen von der Schule und habe mich vor diese Musik gesetzt und die dazu gehört. Ich war damit aber ja, relativ alleine und mein Bruder, der hat dann immer Hip-Hop angemacht dagegen, wenn ich gespielt habe. Ja, es war ein guter Kontrast. Mhm.
Warum hast du mit Klavier und Geige irgendwann aufgehört?
Ja, ich mochte es tatsächlich überhaupt nicht, auf der Bühne zu sein und habe gedacht, es ist wirklich schade, dass ich keine Musik machen kann in meinem Leben. Aber auf der Bühne stehen wollte ich wirklich überhaupt nicht. Das konnte ich mir nicht vorstellen. Und dann habe ich gedacht, ja, dann mache ich was anderes.
Und nach der Schule bist du nach Berlin gegangen, um dort was zu tun?
Genau, ich wollte Medizin studieren oder Krankenschwester werden.
Hat ja auch nichts mit Musik zu tun.
Hat ja auch nichts mit Musik. Genau. Und glücklicherweise habe ich aber keinen Studienplatz bekommen direkt. Und dann war ich in einem Konzert und da wurde Rebecca Saunders gespielt. Und da ging es mir auf, dass Frauen Komponistinnen werden können. Und da hatte ich die Lösung dann.
Das war deine Lösung.
Genau.
Ja. Letztlich hast du Komposition und Orgel studiert in Berlin, in Stockholm, Salzburg, Paris, Köln. Was gab dir damals die Gewissheit, dass du das kannst? Es ist ja etwas anderes, ob man sich entscheidet, ich studiere jetzt Geige oder Klavier oder meinetwegen auch Orgel. Da hat man schon Erfahrung mitgemacht. Man kann sich messen mit anderen. Wenn du entscheidest, Komponistin zu werden, ist das erstmal nicht so. Wie war das bei dir?
Für mich war das einfach ein wahnsinniges Geschenk, dass ich eine Lösung gefunden hatte, Musik mein ganzes Leben zu machen und wie das dann klappen. Also das.
Hast du dir keine Gedanken?
Habe ich mir keine Gedanken. Dass man kann immer Musik machen, kann man immer und irgendwie Geld verdienen auch. Ja.
Vom Musizieren zum Komponieren ist ja nochmal ein besonderer Schritt. Wie beginnt man zu komponieren? Wie war das bei dir?
Ja, also ich finde tatsächlich, dass hier der Unterschied gar nicht so groß ist. Es ist nur eine andere Schicht. Also das ist auch immer wieder, komponieren ist auch interpretieren und eine Konversation mit Musik. Und das ist musizieren im Grunde genommen auch. Bloß, dass die Noten schon dastehen und ich an der Grundstruktur arbeite. Aber im Grunde genommen ist es, finde ich, sehr ähnlich. Und also, dass man ins Musizieren kommt auf dem Papier, in Gedanken.
Hast du dann immer etwas im Kopf gehabt und es niedergeschrieben? Wie beginnt man ein Werk zu komponieren? Wann hast du das erste Mal etwas zu Papier gebracht?
Ja, das erste Mal habe ich tatsächlich versucht, da war ich 14. Das war quasi mehr das, was in den Muskeln war, in den Fingermuskeln vom Klavier. Also es klang sehr klassisch und das war, also ja. Und dann ging es mir aber tatsächlich, als ich dann 18, 19 war, ging es mir schon immer um Ausdrücke und wie man die am besten einfangen kann auf allen verschiedenen Parametern.
Du lebst auf der Insel Gotland, bist Mutter von 3 Kindern. Was bekommen deine Kinder von deiner Arbeit als Komponistin mit? Mit wie viel Musik wachsen sie auf?
Also dadurch, dass wir auf einer Insel wohnen und ich immer verreise dann eher, als dass die auch mitkommen, kriegen sie davon relativ wenig mit. Die waren natürlich dabei in Rom, in der Villa Massimo. Da sind sie dann näher am Geschehen dran und verstehen auch, was ich mache. Aber im Grunde ist das, glaube ich, sehr abstrakt und also eher finden sie wahrscheinlich, also ich finde das natürlich doof, wenn ich wegfahre.
Ja, das glaube ich. Und wie geht es dir damit, wenn du wegfahren musst?
Ich arbeite immer gerne, aber die Reisen an sich finde ich nervig. Ja.
Wie wichtig ist es dir, dass deine Kinder mit Musik in Berührung kommen, vielleicht auch Instrumente spielen? Wie macht ihr das mit euren Kindern?
Ja, die spielen alle 3 Cello. Also es ist schon wichtig, weil ich kann mir das gar nicht vorstellen. Also ein Leben, in dem man nicht Musik liebt, ist sehr schwer vorstellbar. Aber meine Kinder lieben nicht Musik. Also und die lieben aber andere Sachen. Und das ist auch ist schön zu sehen, also wie andere Menschen so passioniert mit anderen Sachen sein können.
Wie kommt es, dass sie alle 3 Cello spielen?
Weil hier auf der Insel ist der beste Lehrer ist fürs Cello und deswegen spielen die alle Cello.
Pragmatische Entscheidung.
Pragmatische Entscheidung, ja. Aber wahrscheinlich nicht sehr gute Entscheidung, dass alle dasselbe spielen.
Die schwedische Komponistin Lisa Streich ist heute bei uns zu Gast. Die folgende Musik stammt auch von dir, Lisa. Das Stück heißt Kolon und ist für Cello solo komponiert. Wir hören es gespielt von Christina Meissner. Was ist das für ein Stück?
Ja, Kolon ist ein Stück, das eigentlich in Fleisch war und was ich dann aber rausgenommen habe, diesen Teil, und Christina so wahnsinnig traurig darüber war. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann du behältst das Stück und das ist deins. Und das ist aber auch auf die CD gekommen und wird gespielt. Und dann fragen mich manchmal Musiker, kann ich die Noten haben? Und ich habe die Noten gar nicht, weil ich, dann frage ich Christina, kannst du die Noten bitte schicken? Weil ich habe die ja damals irgendwie weggetan. Also das ist eigentlich nur am Leben durch Christina, dieses kleine Kolon.
Musik der Komponistin Lisa Streich, Kolon für Cello Solo, gespielt von Christina Meissner. Und Lisa Streich ist heute bei uns zu Gast hier auf NDR Kultur. Du hast Seminare zu deiner Musik gehalten, unter anderem am Royal College of Music in Stockholm, an der Columbia University in New York und an anderen wichtigen Orten, in Helsinki, in Paris. Der Dialog über Musik, Kunst ist dir ein wichtiges Anliegen. Warum? Warum ist dieser Austausch für dich wichtig?
Ja, weil er so viele Perspektiven öffnet und in die Gedanken reinzukommen von anderen Menschen ist was ganz Besonderes, der im Alltag gar nicht so oft geschieht und über die Kunst irgendwie vereinfacht wird. Und auch zu sehen, was jeder Student an Eigenarten mitbringt und wie man die am besten herausfiltern kann und was der Student wollte und wie man ihm helfen kann. Das ist so, ja, das finde ich, macht mir wahnsinnig Spaß.
Die Bedeutung der neuen Musik, der Stellenwert der neuen Musik in unserer Gesellschaft. Warum, denkst du, ist es so wichtig, sich mit der neuen Musik auseinanderzusetzen?
Ja, man sollte sich mit allen Musikarten auseinandersetzen und schauen, wo man sich am besten wiedererkennt oder wo man sich berührt fühlt, wo man für einen Moment vielleicht auch das Leben, die Welt versteht, für einen Augenblick in seiner Vielschichtigkeit. Aber nicht jeder muss neue Musik hören, natürlich. Aber ich glaube, dass neue Musik kann so unterschiedlich sein. Also es gibt nicht mehr die neue Musik. Und ich glaube, im Zusammenspiel mit allen anderen Musiken ist sie ein Reichtum.
Wir hören gleich Orgelmusik von Johann Sebastian Bach. Für viele Musiker ist Bach ja so eine ganz zentrale Figur. Bei dir bin ich mir nicht sicher. Ist Bach auch für dich von großer Bedeutung? Was für ein Verhältnis hast du zu seiner Musik?
Ja, ich fand tatsächlich immer schwer, Bach zu spielen. Also es ist natürlich wunderbare Musik, aber es ist wirklich ein Meister, an den ich mich noch nicht so richtig rangetraut habe. Und entweder er ist göttlich oder er ist total abstrakt für mich. Also es gibt diese zwei Kontraste, es gibt nichts dazwischen. Also ich glaube, den bewahre ich mir für spätere Zeiten auf.
Du hast Orgel studiert. Was macht für dich, Lisa, die Faszination dieses Instrumentes aus? Was magst du an der Orgel? Ich finde, es ist ja ein sehr spezielles Instrument, was man nicht zu Hause stehen hat, zum Beispiel.
Mhm. Ja, also und Orgel war auch, ich mochte die Orgel eigentlich nicht, fand ich immer ein brutales Instrument. Aber die hatte den Vorteil, dass man auch nicht auf einer Bühne steht und man trotzdem Musik machen kann. Und was das Besondere aber ist an den Orgeln und warum ich sie auch lieben gelernt habe, ist, dass man immer ein neues Biest kennenlernt, dass man wirklich ja kennenlernen muss und sich hineinspüren muss und auch in den Raum hören muss. Also es ist immer auch ein neuer Raum. Und oft sind es auch andere Stimmungen, andere Farben. Und das ist das ganz Besondere, dass man immer wieder zu einem neuen Instrument zu Besuch ist, im Grunde genommen. Und dann in dem Moment, in dem es klappen muss, dass man dann wirklich das Beste aus ihr rauskitzeln kann.
Thank you.
Johann Sebastian Bach, das war der dritte Satz aus der Trio-Sonate Bachwerkverzeichnis 529, gespielt von Ton Koopmann. Sie hören NDR Kultur à la carte. Lisa, die Aufführung in deiner Musik, wie erlebst du die? Wie spannend ist es, wenn du deine Stücke von unterschiedlichen Interpreten aufgeführt hörst? Du hast vorhin ein bisschen das Beispiel beim Werk Flügel beschrieben, wo du das sehr unterschiedlich wahrgenommen hast, auch bei Alan Gilbert. Ich vermute, das kann ein sehr unterschiedliches Erlebnis sein. Wie wirkt das auf dich?
Ja, das ist, das kann sehr unterschiedlich sein und das zeigt aber auch, wie wichtig Musiker sind und was sie auslösen können beziehungsweise nicht auslösen können. Und auch, also es kommt auch ganz stark aufs Publikum drauf an, also wie sehr die mithören oder nicht, ob die offen sind oder nicht. Das ist wirklich ein Dreiecksverhältnis zwischen Musik, Musiker und Zuhörer, in dem etwas passieren kann oder auch nicht.
Du hast die Stücke, die du schreibst, im Kopf. Ist es dennoch manchmal ein überraschendes Ereignis, die Stücke auf der Bühne zu erleben?
Ja, also es gibt Momente da, die hat man sich ganz anders vorgestellt. Und es gibt Momente, wo die Musik einen auch überrascht. Also man kann sie zwar hören, aber man kann den Ausdruck nicht immer ganz erfassen. Und manchmal ergeben sich Ausdrücke, die total konträr sind. Und das ist aber auch das Wunderbare, wenn die Musik wirklich selber am Leben ist und noch sagt, ja, ich bin selbstständig und ihr habt keine Kontrolle. Ja.
Das ist ja aber auch etwas, was man können muss, die ganzen Stücke im Kopf hören. Wie lernt man das?
Erfahrung. Das ist tatsächlich Erfahrung, ja. Also so, je mehr Stücke man geschrieben hat, desto mehr kann man hervorsehen, was passieren wird. Gleichzeitig setze ich mir aber auch immer das Ziel, dass es muss etwas geben, was ich nicht hervorsehen kann. Also ich muss etwas riskieren in jedem Stück, über das ich nicht totale Kontrolle habe.
Was ist für dich die Motivation, Musik zu schreiben und damit ja etwas zu erzählen, etwas auszudrücken?
Ja, ich glaube, das sind die Momente, in denen ich Kunst erfahren habe und für einen Moment das Leben in allen seinen Komplexitäten und Vielschichtigkeiten verstanden habe, für einen Moment. Und man sich auch für einen Moment nicht alleine fühlt. Das ist auch was, was die Kunst kann. Man kann sich so total verstanden fühlen oder erkannt oder dass man auf einmal versteht, warum wir hier sind. Und das ist der Ansporn, um also dieses wunderbare Gefühl im besten Fall im Zuhörer zu erzeugen.
Könntest du deine musikalische Handschrift, das, was deine Werke auszeichnet, kannst du das selber beschreiben?
Ja, es geht bei mir, also ich arbeite viel mit Akkorden, die von Analysen stammen, von Amateurchören, die gewollt oder ungewollt nicht ganz richtig intonieren. Und dadurch kriege ich das Gefühl, dass ich einen Dur-Akkord oder eine Mollterz oder so nochmal neu erleben kann, wie damals, als ich 3 Jahre war und zum ersten Mal Musik gehört habe. Also es sind, auf der einen Seite können sie, glaube ich, man kann nochmal neu hören, was schon so abgenutzt ist, hoffe ich. Und gleichzeitig sind die Akkorde aber auch sich dessen Ablaufdatum bewusst, also sie sind angegammelt. Also sie sind sich bewusst, sie stehen hier nicht zum ersten Mal. Und dadurch haben sie auch eine gewisse Melancholie und Tragik und schauen zurück und sind sich bewusst, dass sie vielleicht bald vergammelt sind.
Thank you. Franz Schubert, das war der dritte Satz aus der Klaviersonate B-Dur, Deutschverzeichnis 960, gespielt von Katja Bunyatischvili. Wofür bist du dankbar in deinem Leben, Lisa?
Alles im Grunde genommen, also auch also der ganze, die Freude, der Schmerz, das Leben, der Tod, alles, die Liebe, gesunde Kinder natürlich, aber alles, was dazugehört, also ich bin eigentlich immer dankbar, auch für jeden Mist.
Ist Komponieren auch ein Ausdruck von Dankbarkeit?
Ja, in jedem Fall glaube ich auch, dass wäre ich nicht so dankbar für das Leben, wäre es vielleicht manchmal schwierig, sich da so reinzuknien in diese Stücke, auch wenn sie manchmal unmöglich erscheinen.
Lisa Streich, danke, dass du dich heute auf Gotland nach Visby begeben hast in ein Studio, um mit uns zu sprechen. Danke für deine Offenheit in dieser Stunde und wir freuen uns natürlich, wenn du demnächst im Rahmen des Schleswig-Holstein Musikfestivals in Norddeutschland bist, um einen ganz wichtigen Preis entgegenzunehmen, den Hindemith-Preis, der am 25. Juli in Kiel verliehen wird. Danke nach Gotland, Lisa Streich.
Vielen Dank, Beate.
Das war NDR Kultur à la carte für heute mit der schwedischen Komponistin Lisa Streich und mit Beate Scheibe. Machen Sie es gut.